ARD.
Es gibt ja so Sachen, darüber denken wir gar niemals nach. Die sind für uns absolut selbstverständlich. Klar, dass unsere Supermarktregale voll sind, dass alles da ist. Kartoffeln, Äpfel, Mehl, Müsli, Brot, Milch, Käse, Butter.
Alles landwirtschaftliche Produkte. Und die sind immer in Hülle und Fülle vorhanden. So sind wir das gewohnt. Irgendwer bringt schon das Getreide zu den Mühlen, transportiert Mais, Weizen oder Gerste quer durch Deutschland, packt Kartoffeln in Säcke, liefert die zu Supermärkten oder Pommesfabriken. Was kaum einer von uns mitbekommt, dass hinter der Logistik von ganz vielen dieser Produkte ein einziger Konzern steckt. Einer, der im Jahr 2022 mehr Umsatz gemacht hat als Adidas. Dieser Konzern kommt aus Bayern und heißt BayWa.
Ha, und weil du Bayern sagst, kommt noch die nächste Selbstverständlichkeit ins Spiel, dass die in Bayern ein wirtschaftliches Musterland sind. Das ist auch in unserem Kopf wie selbstverständlich verankert. Ob das wirklich so stimmt, werden wir heute am Beispiel dieses BayWa-Wirtschaftskrimis auch nochmal hart hinterfragen müssen.
Denn BayWa steckt gerade in einer tiefen Krise. Die sind jahrelang gewachsen. In nur ein paar Jahren hat sich der Umsatz fast vervierfacht. Die haben expandiert nach Südafrika und Neuseeland. Inzwischen hat die BayWa Beteiligungen und Tochterunternehmen in 50 Ländern.
Finanziert wurde das Wachstum der vergangenen Jahre aber zu großen Teilen durch Schulden. Und ihr wisst, Schulden sind für niemanden mehr einfach so easy wegzustecken, viel zu teuer geworden und auch für die BayWa. Und das ist dann eine ganz neue Erfahrung für die, denn normalerweise sind sie eher Überfluss gewohnt. Zu ihrem Jubiläum letztes Jahr haben sie noch 30 Millionen Euro rausgehauen.
Jetzt stehen die vor einem riesigen Scherbenhaufen. Und eigentlich auch wir. Denn dieses riesige bayerische Unternehmen steht mitten in der bayerischen und auch deutschen Gesellschaft. Das sagt der Experte für Unternehmensführung Manuel René Theisen.
Und deswegen, wenn es da kriselt, dann gibt es wirklich einen Hustenanfall. Und das Schlimme ist, dass in diesem Unternehmen eben, dass die Krise mit Anlauf sozusagen und Ansage losgebrochen ist und viel zu lange eben die zuständigen Organe nichts unternommen haben.
Und wer hätte denn vorher eingreifen können? Was müssen die Bauern da jetzt ausbaden? Heute geht es in unserem Plus-Minus-Podcast um vor Selbstbewusstsein, strotzende Manager, wohlmeinende Aufsichtsräte. Es geht um Anleger, die blind vertraut und von all dem keine Ahnung hatten. Und es geht um die CSU.
Es ist ein echter Wirtschaftskrimi und dem widmen wir uns heute mit euch in dieser neuen Folge vom Plus-Minus-Podcast
mit David Alf
und Anna Planken. Anna, hast du eigentlich vor dieser Folge jemals was von den Biermöselblasen gehört?
Nö.
Ging mir auch so. Und euch ja vielleicht auch. Das ändern wir jetzt. Denn die haben schon vor gut 40 Jahren einen Skandal ausgelöst. Die Biermöselblasen sind eine bayerische Mundartband, die immer wieder aufgefallen ist durch ihre Frotzeleien gegen die Politik und vor allem gegen die CSU. Und im Fall von diesem Lied hier gegen die BayWa. Hört mal.
Mit Bier, du Land der BayWa, deutscher Dünger aus Phosphat. Über deinen weiten Fluren liegt Chemie von früh bis spät. Und so wachsen deine Rüben, so ernährest du die Sau. Herrgott, bleib daheim im Himmel. Wir haben Nitrofoskablau.
Hört sich jetzt für meine nicht bayerischen Ohren gar nicht so schlimm an, war aber in der Bayernhymne eine bissige Veralberung der BayWa und die war damals schon sowas wie eine Institution in Bayern, eng verwoben mit der CSU und Kritik an solchen Instanzen, Kritik am Einsatz von Dünger, an politischem Filz, das wollte man damals in den 80ern überhaupt nicht hören. Und das ging so weit, dass die Biermöselblosen im bayerischen Fernsehen gar nicht mehr auftreten durften.
Jetzt wird das hier keine Bayern-Folge, aber im Fall der BayWa hat die bayerische Politik einfach einen großen Einfluss und eben auch auf das, was in euren Supermarktregalen in NRW oder Sachsen liegt oder halt nicht liegt.
Und bayerische Politik hat auch einen Anteil an dem, was man jetzt Scherbenhaufen oder Chaos in diesem riesigen Wirtschaftskonzern nennen kann. Es ist Mitte Juli, als es bei der BayWa richtig knallt. 2 Jahre zuvor, im Jahr 2022, hatte das börsennotierte Unternehmen noch 27 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Jetzt haut die BayWa dann offiziell eine Pflichtmitteilung raus, dass die Finanzlage angespannt sei und man deshalb ein Sanierungsgutachten in Auftrag gegeben habe.
So eine Pflichtmitteilung heißt bei Unternehmen, wir müssen euch jetzt was sagen, was den Aktienkurs bewegen könnte. Manager müssen solche wichtigen Informationen veröffentlichen, sonst machen sie sich strafbar. Gleichzeitig sind Pflichtmitteilungen oft auch das Zeichen, dass vielleicht etwas brennt. Und wenn man einen externen Gutachter ins Haus holt, dann brennt die Bude anscheinend lichterloh.
Sehen damals auch die Aktienmärkte so. Der Kurs fällt in kurzer Zeit von rund 23 Euro auf unter 11. Kurshalbierung in nicht mal 2 Wochen. Für alle, die Aktien von der BayWa hatten, und das waren viele Landwirte, war das eine Katastrophe.
Wie kann das passieren? Und das in Bayern, einem Bundesland, das oft den Eindruck erweckt, bei denen läuft's einfach.
Zwischen Laptop und Lederhose.
Zwischen Fortschritt und Tradition. Um das zu klären, schauen wir mal ein paar Monate zurück. Im Februar 2023 lässt es die BayWa nämlich nochmal so richtig krachen. Sie feiern ihr 100-jähriges Bestehen, Gala in der Münchner Isarphilharmonie, einer der ganz großen und neuesten Konzertsäle in der Stadt. Geladen sind 1000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur. Ex-Bayern-Präsident Uli Hoeneß ist da, Ministerpräsident Markus Söder. Popstar Sarah Connor wird für einen Auftritt engagiert. Ein Trachtenverein marschiert auf und ein Orchester spielt ein extra für die BayWa komponiertes Lied. Und auch die Mitarbeiter sollen nicht leer ausgehen. Sie bekommen Jubiläumsprämien. Am Ende kosten Party- und Mitarbeiterprämien 30 Millionen Euro.
Wahnsinn! Und das aus heutiger Sicht. Aber aus damaliger hielt man das alles für mehr als angemessen. Angemessen für eine 100-jährige Erfolgsgeschichte, die sehr speziell war und eigentlich immer nur in eine Richtung führte, nämlich nach oben. Dabei fing Mitte des 19. Jahrhunderts alles noch ganz beschaulich an. Damals waren Genossenschaften der letzte Schrei. Man gründet quasi zusammen ein Unternehmen. Wer mitmachen will, der kauft sich Anteile am Unternehmen und darf dann auch mitentscheiden als Miteigentümer. Genossenschaften sind also sehr gleichberechtigte und demokratische Unternehmensformen.
Der Hintergrund ist, dass es die Bauern über die Jahrhunderte hinweg meistens nicht so leicht haben. Sie wissen oft nicht, wo sie Saatgut herbekommen, wo sie sich Geld leihen können und wie sie einen Händler finden, der ihnen schnell die Ernte abnimmt und einen fairen Preis zahlt. Also tun sie sich irgendwann zusammen und kaufen gemeinsam die Dinge ein, die sie unbedingt alle brauchen. Und da man gemeinsam große Mengen einkauft, kann man bessere Preise aushandeln.
Und wenn dann die Ernte da ist, tun sich die Bauern wieder zusammen. Sie verkaufen gemeinsam und sind damit nicht auf irgendwelche Zwischenhändler angewiesen. Das heißt, durch die Genossenschaften profitieren die Bauern gleich doppelt. Und dann gründen sie auch noch ihre eigene Bank. Dort bringen sie ihr Erspartes hin, die Bank legt es für sie an. Und diese Bank leiht ihnen auch Geld, wenn sie welches brauchen.
So ist die Bayerische Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften entstanden. Kurz BayWa. Am Anfang geht's gar nicht primär darum, groß Gewinn zu machen, sondern den Landwirten zu bieten, was die brauchen. Deshalb wird immer wieder Geld in neue Aktivitäten gesteckt. Die BayWa baut große Lagerhäuser, sie handelt mit Traktoren, mit Erntemaschinen, sie baut ein Tankstellennetz auf, sie kauft Inlandshäfen. Die BayWa ist eigentlich seit Anfang an auf Wachstum aus.
Kann man so sagen. Und eine Sache kann man auch sagen. Die BayWa ist so eine Art Wohlfühlecke für die Bauern geworden. Lange nur für Bauern im Süden, sehr regional, aber solide und damit eine wirtschaftliche Provinzmacht.
Bis 2008 war sie diese Provinzmacht, denn dann kommt Klaus-Josef Lutz und wird neuer BayWa-Chef. Der hat vorher den Süddeutschen Verlag saniert, also das Unternehmen, das hinter der Süddeutschen Zeitung steht. Er hat in der IT-Branche gearbeitet, ist ein Macher, hat ein großes Selbstbewusstsein, das merkt man bei den Interviews, die der Mann gibt. Und Klaus-Josef Lutz packt jetzt auch bei der BayWa an.
Er kauft Unternehmen dazu, zum Beispiel eine Softwarefirma. Lutz gründet eine Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien, die BayWa RE, deren Geschäftsmodell besteht zum Beispiel darin, Grundstücke zu kaufen oder anzumieten und dann im großen Stil Solarpanels oder Windräder draufzusetzen. Danach wird das Ganze verkauft. Und Lutz geht mit der BayWa ins Ausland. Er kauft einen neuseeländischen Apfelhändler, er zieht eine Tomatenproduktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf und in Südafrika werden Avocado-Farmen dazu gekauft.
15 Jahre lang führt Lutz die BayWa und macht daraus ein immer größeres Firmenkonstrukt. Man könnte sagen, das war wichtig, um die BayWa auf eine breitere Basis zu stellen. So sieht es Lutz selbst. Man könnte aber auch sagen, das Wachstum wurde bei BayWa irgendwann zu wichtig. Kritiker werfen dem Management vor, die Risiken unterschätzt zu haben. Und zu diesen Kritikern zählt der Experte für Risikomanagement Werner Gleisner.
Die BayWa war nicht in der Lage, den Grad der Bestandsgefährdung zu beurteilen, weil die Risiken nicht sachgerecht quantifiziert worden sind und die Kombinationseffekte der Risiken nicht betrachtet wurden. Die hatten keine Informationen über den Gesamtrisikoumfang. Es wurde keine fortlaufende Überwachung vorgenommen und ich kann auch nicht entnehmen, dass sie dann unverzüglich den Aufsichtsrat informiert hatten. Also in der Hinsicht könnte man sagen, von den gesetzlichen Anforderungen ist nichts erfüllt worden.
Das sind schwere Vorwürfe. Falls sie zutreffen, heißt das nämlich nichts anderes, als dass die BayWa-Manager irgendwann den Überblick verloren und es versäumt haben, die Kontrolleure zu informieren. Lutz selbst und der damalige Aufsichtsratschef Nüssel äußern sich auf unsere Anfrage nicht dazu. Inzwischen hat sogar die Finanzaufsicht BaFin Zweifel geäußert, ob die BayWa-Risiken vielleicht falsch eingeschätzt hat. In einer Mitteilung von Mitte November heißt es, es gebe konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die Finanzlage und die Finanzierungsrisiken in der Bilanz für 2023 möglicherweise fehlerhaft dargestellt wurden. Die BaFin lässt jetzt den Jahresabschluss nochmal überprüfen.
Mal ein paar Zahlen, die zeigen, wie stark die BayWa unter Klaus-Josef Lutz gewachsen ist. Kurz vor seinem Amtsantritt macht die BayWa im Jahr 2007 noch etwas über 7 Milliarden Euro Umsatz. 15 Jahre später, 2022, im letzten Jahr von Lutz als Vorstandschef, sind es, wir hatten es schon davon, 27 Milliarden. Das ist fast das Vierfache. Die BayWa hat inzwischen rund 600 Beteiligungen und Tochterfirmen in 50 Ländern. Im Konzern arbeiten 24.000 Menschen. Das sind mehr als bei manchen DAX-Konzernen wie Beiersdorf oder RWE.
Aber es gibt dieses große Problem. Das rasante Wachstum ist zu großen Teilen über Kredite finanziert worden. Die BayWa häuft im Laufe der Jahre einen Schuldenberg von über 5 Milliarden Euro an. Das geht gut, solange die Zinsen niedrig sind. Aber dann Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, die Inflation und die Zinsen steigen stark an. Damit explodieren dann bei der BayWa die Kreditkosten und die fressen plötzlich die Gewinne immer weiter auf.
Aber das war noch nicht alles. Es gibt noch mehr Schwierigkeiten. Die Wind- und Solartochter BayWa RE läuft nicht gut. Sie leidet unter den Dumpingpreisen chinesischer Solarpanelhersteller. Als diese Panels dann immer billiger werden, muss die BayWa die Werte ihrer Solarparks in den Bilanzen runtersetzen. Dazu kommen schlechte Ernten. Es gibt eine Flut, die die Tomatengewächshäuser in den Vereinigten Arabischen Emiraten wegspült. Ein Zyklon in Neuseeland, der dort die Apfelernte vernichtet. Es läuft einfach nicht.
Es kommt einfach alles Schlimme zusammen. Die Lage für den Großkonzern wird kompliziert und nun passiert das, was einen stutzig machen kann. Der das komplizierte Firmenkonstrukt aufgebaut hat, der sich auskennt, der eigentlich versuchen müsste, die Probleme einzufangen, zu managen, der geht. Klaus-Josef Lutz verlässt 2023 seinen Chefposten und zwar vorzeitig. Sein Vertrag wäre noch bis 2025 gelaufen.
Er übergibt an seinen langjährigen Assistenten Markus Pöllinger. Lutz zieht sich allerdings nicht zurück. Er wechselt direkt vom Vorstand in den Aufsichtsrat und wird dort Vorsitzender. Auch das ist ungewöhnlich. Eigentlich müssen Unternehmensbosse erstmal 2 Jahre pausieren, bevor sie einen solchen Kontrolleursposten übernehmen dürfen. Diese Regel soll verhindern, dass ehemalige Chefs ihre Nachfolger gängeln, vielleicht sogar versuchen, Fehler aus ihrer eigenen Amtszeit zu vertuschen.
Ja, aber bei der BayWa nutzt man ein Schlupfloch. Der größte Anteilseigner der BayWa gibt nämlich grünes Licht für den Wechsel. Und da Lutz wechselt, bevor sein Vertrag als Chef ausläuft, bekommt er sogar noch eine Abfindung von 6,7 Millionen Euro.
Aber die neue Konstellation geht nicht lange gut. Es gibt Streit. Vielleicht wollte Pöllinger nicht den Ratschlägen seines Vorgängers Lutz folgen. Mag aber auch sein, dass der Neue dem Alten Vorwürfe macht. So nach der Art, was hast du mir da für einen Laden hinterlassen? Was der genaue Grund war, das wissen nur die beiden. Lutz jedenfalls versucht, seinen Nachfolger wieder loszuwerden. Das klappt nicht. Der Aufsichtsrat macht nicht mit. Und am Ende tritt Lutz zurück, nach nur ein paar Monaten. Das ist Anfang 2024 und jetzt beginnt die Talfahrt erst richtig.
Mit einer totalen Horroraktion an der Börse. Die BayWa versucht im April eine Anleihe zu platzieren, sich also frisches Geld zu besorgen und kriegt nichts. Man wollte 250 Millionen Euro, aber die Anleger an den Märkten sind skeptisch und kaufen die Anleihe nicht, obwohl die BayWa ziemlich hohe Zinsen anbietet. Man muss die Anleihe also wieder zurückziehen. Das ist ein Horror finanziell. Es bleibt das Finanzloch und auch für den Ruf. Das will man nicht erleben. Und gleichzeitig wird die Zinslast immer drückender. Im Juli zieht Pöllinger dann die Reißleine. Er gibt einen Sanierungsgutachten in Auftrag und holt kurz darauf noch einen erfahrenen Sanierungsexperten ins Haus.
Das Loch in den Kassen ist nämlich sehr groß. Um die BayWa vorerst zu retten, schießen vor allem Banken insgesamt rund 1 Milliarde Euro nach. Damit ist die Finanzierung zumindest bis zum Ende dieses Jahres gesichert. Und dann rollen irgendwann auch Köpfe. Mitte Oktober gibt die BayWa bekannt, dass der Chef Markus Pöllinger und der Finanzvorstand Andreas Helber gehen werden. Das Ruder übernimmt jetzt der Sanierer Michael Bauer.
Die BayWa ist ein ziemlich großer Scherbenhaufen. Die Verantwortlichen gehen von Bord. Aber was soll jetzt passieren? Kann es sein, dass die Sanierung noch scheitert? Oder ist die BayWa dafür zu wichtig? Systemrelevant, too big to fail, wie das im Business-Englisch heißt.
Schauen wir uns an, was passieren würde, wenn die BayWa nicht saniert werden könnte. Fangen wir an mit unserer Lebensmittelversorgung. Wir haben uns bei den Bauern umgehört, die sind wirklich besorgt. Einer davon ist Landwirt Martin Herdl aus der Nähe von Ingolstadt. Als wir ihn im August besucht haben, wusste er nicht, wohin mit seiner Rapsernte. Er hatte rund 40 Tonnen, das sind ganze Berge. Sein Abnehmer war jahrelang eben die BayWa. Aber jetzt war er sich nicht mehr sicher, ob er sein Geld bekommt, wenn er ihr die Ernte gibt.
Die Unruhigung ist auf alle Fälle da, das ist klar, weil man hat ja investiert. Man finanziert ja sozusagen fast ein Jahr voraus. Und irgendwann brauchst du dir auch mal dein Geld, weil du musst ja das wieder, musst ja die Dünger und Pflanzenschutz und etc. wieder fürs nächste Jahr einkaufen. Und die Landwirte sind schon beunruhigt, das ist ganz klar.
Und weil er nicht wusste, ob er sich auf die BayWa verlassen kann, hat Martin Herdl seinen Raps erstmal selbst in großen Hallen eingelagert. Und so haben das auch einige seiner Kollegen gemacht. Der Raps der verunsicherten Bauern konnte also erstmal nicht ausgeliefert und zu Öl weiterverarbeitet werden, wenn sie keine direkte Verbindung oder Handelsbeziehung zu irgendeiner Ölmühle hatten.
Die Frage ist ja aber auch, wie vielen Rapsbauern in Deutschland geht es so? Und was ist mit anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, mit Getreide, mit Äpfeln, mit Kartoffeln? Wie viel davon bleibt im Moment liegen, weil die Bauern der BayWa als Handelspartner nicht trauen? Wir haben sehr viele Anfragen gestellt und mit Agrarexperten gesprochen. Ergebnis: Es gibt keine genauen Zahlen. Der Agrarmarkt ist kompliziert, sehr unübersichtlich.
Von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft haben wir zumindest eine Schätzung bekommen. In ganz Deutschland laufen jedes Jahr ungefähr 10% des Getreidehandels über die BayWa. Viel davon in Bayern, aber auch in anderen Bundesländern. Aber ob und wie sehr andere Lebensmittel an der BayWa hängen, dazu haben wir keine genauen Daten gefunden.
Und es geht ja auch gar nicht nur um die reinen Agrarprodukte, weil die BayWa zum Beispiel Maschinen verkauft an die deutschen Bauern, die dann von der BayWa wiederum auch die Ersatzteile bekommen, wenn was kaputt geht. Außerdem hat die BayWa viele Experten in Süd- und Ostdeutschland, die Bauern beraten, wenn es um die richtige Bewässerung geht zum Beispiel oder darum, mit digitalen Hilfsmitteln die Ernte zu steigern. Die BayWa betreibt auch eine große Kette von Baustoffmärkten, wo man Holz, Ziegel, Zement bekommt oder sich Werkzeuge, Maschinen, Anhänger ausleihen kann.
Merkt ihr selber, ne? Es ist einfach kaum zu überblicken und möglich zu sagen, wie sehr die deutsche Landwirtschaft ohne die BayWa leiden würde und welche exakten Folgen das für die Lebensmittelversorgung hätte. Klar ist aber, wenn diese Dienste alle wegfallen würden, es hätte Auswirkungen. Am Ende vielleicht sogar für uns alle im Supermarkt. Denn wenn sich die Bauern für alles neue Partner suchen müssen, dürften sich die Kosten für sie erhöhen. Und das könnte am Ende auch bei uns ankommen. In Form natürlich von höheren Lebensmittelpreisen.
Also, vielleicht ist es allein schon deshalb sinnvoll, die BayWa zu retten. Eben weil die Auswirkungen für die Bauern nicht klar absehbar sind. Eine Zeit lang wurde in dem Zusammenhang auch über Staatshilfen diskutiert. Inzwischen ist diese Diskussion aber vom Tisch.
Okay, die Probleme, die sich für die Landwirtschaft ergeben, die haben wir jetzt klar. Aber wenn die Sanierung der BayWa floppt, bekommen auch Anleger und Gläubiger Probleme. Die Verluste beim Aktienkurs sind ja so schon heftig genug. Diese Verluste treffen auch viele Kleinaktionäre. die diese Aktie für ihre Altersvorsorge gekauft haben. Darunter, wie gesagt, viele Bauern. Gerade für die war es naheliegend, sich mit BayWa-Aktien fürs Alter abzusichern und das zurückzulegen. Diese Aktie schien so sicher wie eine Bundesanleihe, nur rentabler. Es gab regelmäßig eine Dividende und der Kurs war über viele Jahre immer stabil.
Aber es droht noch mehr Schaden für Privatanleger. Und zwar durch die Tochter BayWa RE. Zum Beispiel in Schönberg im Schwarzwald, da zittern Leute gerade um ihr Geld. BayWa RE hatte da Windräder gebaut und die Leute haben in genau die investiert. Das Modell sieht so aus, die Anwohner der umliegenden Gemeinden können sich mit mindestens 500 und höchstens 20.000 Euro beteiligen. Es wird eine Verzinsung von 5,5% versprochen, hört sich gut an, aber dieses Investment ist mit einem krassen Risiko verbunden. Das erklärt uns Peter Mathil, der ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht in München.
Das sind keine Beteiligungen, weder im rechtlichen noch im eigentlichen Sinne, sondern sogenannte Darlehen, Nachrangdarlehen, also noch schlimmer als Darlehen mit einem Nachrang. Das ist so ein typischer Auswuchs des grauen Kapitalmarktes, meiner Meinung nach mit das Übelste, was es gibt.
Deshalb fordert Peter Mathil auch, dass solche Nachrangdarlehen für Privatanleger generell verboten werden. Man liefert sich mit Haut und Haaren den Investoren aus, sagt er. Und wenn Unternehmen behaupten, sie steckten in einer Krise, dann brauchen sie das Geld überhaupt nicht zurückzuzahlen. Und bei der versprochenen Verzinsung läuft das laut Mathil ganz ähnlich. Wie kann das Unternehmen zahlen? Muss es aber nicht. Wäre das viele Geld, das die Menschen im Schwarzwald in Windräder investiert haben, also weg, falls die Sanierung der BayWa misslingt? Sehr wahrscheinlich, meint Fachanwalt Peter Mathil.
Und die Windräder in und um Schönberg sind nicht das einzige Projekt dieser Art. Auf der Internetseite der BayWa RE haben wir weitere Beispiele für Wind- oder Solarparks mit einer solchen Bürgerbeteiligung gefunden. Die Investoren können jetzt alle, genau wie die Aktionäre, nur hoffen, dass die BayWa die Kurve kriegt und sie dann zumindest einen Teil ihres Geldes wiedersehen.
Und noch ein wichtiger Punkt. Wenn die Sanierung schief geht, wäre das auch für die Belegschaft extrem hart. 24.000 Menschen müssten um ihre Jobs bangen, knapp 10.000 davon in Deutschland.
All das will eigentlich niemand. Die BayWa mag im eigentlichen Sinne nicht systemrelevant sein wie ganz große Banken, trotzdem hängt viel von ihr ab.
Und da fragt man sich schon, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Die Antwort hat vielleicht auch mit Freundschaft zu tun, privater Freundschaft und Parteifreundschaft. Die CSU zum Beispiel mischt kräftig mit bei der BayWa. Eine der zentralen Figuren war der CSU-Mann Manfred Nüssel. Er saß 40 Jahre lang im Aufsichtsrat der BayWa, 23 Jahre davon als Vorsitzender. Die meiste Zeit davon war Lutz Vorstandschef und beide verstanden sich angeblich prächtig. Der Chefkontrolleur und der, den er kontrollieren sollte, waren wohl enge Freunde. Ob das stimmt, hätten wir gerne von beiden erfahren, doch auf unsere schriftlichen Anfragen haben sie nicht geantwortet.
Außer dem Aufsichtsrat der BayWa, Monika Hohlmeier, die ist die Tochter des legendären früheren bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß. Sie ist gleichzeitig Abgeordnete für die CSU im Europaparlament. Und es gibt noch einen Menschen mit so richtig Einfluss, Joachim Ruckwied. Der ist Präsident des Deutschen Bauernverbandes und früher CDU-Politiker in Baden-Württemberg.
Und Sie alle hätten die Geschäfte der BayWa kritisch begleiten sollen. Sie hätten Alarm schlagen müssen, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt. Aber Widerspruch im Aufsichtsrat war anscheinend nicht erwünscht. Nüssel selbst rühmte sich nach seiner Amtszeit damit, dass es in den 23 Jahren unter seinem Vorsitz bei allen Entscheidungen im Aufsichtsrat nicht eine einzige Gegenstimme gegeben habe. Das ist eine erstaunliche Einigkeit unter den Kontrolleuren. Auch unsere Frage, wie er denn mit abweichenden Meinungen im Aufsichtsrat umgegangen ist, wollte Manfred Nüssel nicht beantworten.
Außerdem gab es enge personelle Verflechtungen zwischen der BayWa und ihrem größten Anteilseigner. Nüssel war nämlich nicht nur jahrzehntelang im BayWa-Aufsichtsrat, sondern auch Aufsichtsratschef der Bayerischen Raiffeisenbeteiligungsgesellschaft BRB. Und die hält mehr als ein Drittel der Anteile an der BayWa. Und auch der aktuelle Aufsichtsratschef der BRB, Wolfgang Altmüller, sitzt ebenfalls im Aufsichtsrat der BayWa.
Und genau durch diese Verflechtung war auch das möglich, was wir euch vorhin schon erzählt haben. Dieses tolle Schlupfloch für den ehemaligen BayWa-Chef Lutz. Nur weil die BRB zugestimmt hat, konnte er direkt vom Vorstand ohne Pause in den Aufsichtsrat wechseln und hat dazu noch eine millionenschwere Abfindung kassiert.
Also, fassen wir mal zusammen. Die Schieflage der BayWa hat sehr viel Verunsicherung ausgelöst. Ob eine Rettung gelingt, ist noch nicht 100% klar. Die Hoffnung besteht jedenfalls. Ein Sanierungsgutachten kommt in einem ersten Entwurf zu dem Schluss, dass es klappen könnte. Der Umbau des Konzerns wird allerdings Jahre dauern, heißt es.
Trotzdem haben im Moment viele in Deutschland Angst um die Zukunft der BayWa. Bauern, Anleger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wer hat wie viel Schuld an den Problemen der BayWa? Das lässt sich im Moment nicht wirklich klären. Lutz selbst weist jede Verantwortung für die Schieflage von sich. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung behauptet er vielmehr, ohne den von ihm betriebenen Expansionskurs würde es die BayWa heute gar nicht mehr geben. Für die Krise macht Lutz seinen Nachfolger Pöllinger verantwortlich.
So oder so, es ist immer schlecht, wenn sich in einem Unternehmen zu viel Macht zu lange auf zu wenige Personen, in diesem Fall nur zwei Personen, konzentriert. Und in diesem Fall sieht es auch wirklich so aus, als hätte sich den beiden niemand wirklich in den Weg gestellt.
Was also könnten wir als Lehren aus dem Fall der BayWa ziehen? Vielleicht, dass Mandate im Aufsichtsrat generell zeitlich begrenzt werden sollten, sagen wir auf 10 Jahre. Und dass es wahrscheinlich gut wäre, wenn eine Person nicht Aufsichtsratsmandate in mehreren miteinander verflochtenen Unternehmen ausüben darf. Vielleicht kommt ja auch eine Debatte in Gang über effektivere Managementkontrolle in Unternehmen. Dann hätte der Fall BayWa am Ende doch noch sein Gutes.
Wir haben übrigens bei der BayWa mal nachgefragt, ob man jetzt rechtliche Schritte gegen die langjährigen Verantwortlichen in Betracht zieht. Kann man vielleicht auf Schadenersatz klagen gegen den langjährigen Aufsichtsrat Manfred Nüssel und oder gegen Klaus-Josef Lutz, der den Wachstumskurs 15 Jahre lang durchgezogen hat? Dazu haben wir eine interessante Antwort bekommen. Der Aufsichtsrat ist, insbesondere in Zeiten wie diesen, verpflichtet, die Gründe für die aktuelle Situation der Gesellschaft umfassend zu prüfen und wird abhängig vom Ausgang dieser Prüfungen gegebenenfalls auch rechtliche Schritte einleiten.
Also könnte es durchaus sein, dass die Krise für das frühere Management noch ein Nachspiel hat.
Ich finde, es wäre auch wünschenswert, wenn es auf ganz Deutschland Auswirkungen hätte. Diese Verflechtungen sind einfach nicht gesund.
Mutmaßlich. Aber wie immer kann man aus der Geschichte lernen und vielleicht wird das auch irgendwann Geschichte sein und sich für alle Beteiligten doch irgendwie zum Guten wenden, wäre ja schon gut, wenn nicht alle Bauern und Bäuerinnen und Landwirte und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, und vor allen Dingen, weil man ja nicht weiß, was da alles dran hängt, ne?
Man weiß
es ist so ein bisschen wie der Flügelschlag des Schmetterlings. Man weiß nicht, wo die Welle, der Wind dann ankommt.
Aber ich sag mal so, dafür, dass ich mich in meinem Leben bislang mit der BayWa bemerkenswert wenig auseinandergesetzt habe, fand ich das insgesamt eine bemerkenswert spannende Folge.
Jetzt weißt du Bescheid.
Ja,
bei jedem Apfel, den du kaufst, wirst du überlegen, genau, was hat der Zyklon in Neuseeland vielleicht mit deinem Apfel zu tun und der
vermutlich
BayWa?
Vermutlich gar nichts, weil ich natürlich darauf achte, immer nur regional hochwertige. Aber sei es drum. Ihr Lieben da draußen, habt diese Folge hoffentlich genauso genossen wie wir. Dann könnt ihr Folgendes tun, wenn es nicht schon passiert ist. Diesen Kanal, diesen Account, diesen Podcast abonnieren auf jedweder Plattform, auf der ihr halt so unterwegs seid. Wenn diese Plattform sowas wie Glocken anbietet, dass ihr quasi eine Push-Nachricht bekommt, wenn die Folge raus ist, dann aktiviert die doch.
Ist meine Lieblingsfunktion dabei. Ich freue mich, jeden Mittwochmorgen so geweckt zu werden. Ihr könnt auch ansonsten Kommentare hinterlassen bei Spotify oder uns Fragen schreiben an plus-podcast@ard.de.
Vielleicht habt ihr ja sogar, das würde mich wirklich mal interessieren, vielleicht habt ihr ja Ideen, worüber wir unbedingt mal eine Folge machen sollten. Das wäre doch mal was.
Wir sagen noch Danke an den Autoren dieser Folge, Christian Sachsinger.
Mit Recherchen von Johannes Thürmer, Barbara Hill, Sven Marcinkowski.
Danke auch an die Redakteurin Tamara Land.
Und in der Technik unser guter Freund Jo Baumann. Und die sage ich auch Danke, oder?
Ehrlich?
Ja, finde ich schon. Ja. Ich möchte einfach mal Danke sagen.
Bitte, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Und ihr kennt das natürlich von unserem Podcast jede Woche. Wir tauchen ein in ein Thema und wenn euch andere Wirtschaftsthemen interessieren, also ihr so eine tägliche Dosis Wirtschaft braucht, dann empfehlen wir euch das Wirtschaftsmagazin von WDR 5.
Da gibt's spannende Interviews, kompakte Analysen, präzise Fakten, kritische Kommentare, Reportagen und mehr. Das Wirtschaftsmagazin bei WDR 5 berichtet über Wirtschaftsereignisse aus dem In- und Ausland, kompetent und aktuell. Ihr findet den Podcast in der ARD Audiothek.
Viel Spaß!